Das ist die größte Investition in den letzten, ich glaube, 30 oder 40 Jahren in Deutschland überhaupt. Dass das bei uns hier stattfindet, das sollten wir als Chance und nicht als Gefahr begreifen. Ja, das ist ein Gewinn für die komplette Region.
Realpolitisch, also im Hier und Jetzt und der politökonomischen Verhältnisse auch in Ostdeutschland, ist es natürlich eine Chance auch auf besser bezahlte Arbeitsplätze, weil in Sachsen-Anhalt bis jetzt Leuchtturmprojekte solcher Art einfach gefehlt haben. Also es gab keine großen ansässigen Unternehmen, die irgendwie einen Sogeffekt haben und somit andere Zulieferbetriebe unter Subunternehmen mit nach Sachsen-Anhalt bringen und dadurch neue Arbeitsplätze auch entstehen. Auch wenn bei Intel ja selber bei den zwei Fabriken nicht viel entstehen werden, also bei 3000 vorerst, also ohne Zulieferbetriebe.
Wirtschaftlich ist es wahrscheinlich gut.
Also ich glaube, das ist ein enormer Schritt. Wie sich das auswirken wird für die Zukunft, das ist im Moment noch in die Glaskugel geschaut. Aber ich glaube, für den Industriestandort Deutschland insgemein ist es ein Riesengewinn, der dort als Investition hier in den neuen Bundesländern getätigt wird. Und für den Wissenschaftsstandort Magdeburg, der Uni und auch Halle, ist das ein Riesengewinn und eine Riesenchance für die Zukunft gesehen.
Das waren positive Stimmen zu einem aktuellen Thema der Landespolitik, das viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt, der geplante Bau der zwei neuen Megafabriken des Herstellers Intel in Magdeburg. Am 14. März wurde das vorher öffentlich bekannt gegeben durch eine Pressemitteilung von Intel. Diese wurde dann in den Medien aufgegriffen. In der Politik fand die Nachricht breite Zustimmung und wurde gelobt. Im Stadtrat von Magdeburg wurde der Bebauungsplan einstimmig angenommen. Olaf Feuerborn, Präsident des Bauernverbandes vom Land Sachsen-Anhalt, hat von dem Vorhaben früh erfahren.
Gut, wir haben das von der Landesregierung erfahren, die uns als Bauernverband frühzeitig mit eingewiesen hat. Wir hoffen mal, dass wir zumindest in der Zusammenarbeit hier für die Landwirtschaft positive Effekte herausholen. Ob es insgesamt für die Landwirtschaft ein positiver Effekt sein wird, das wird sich noch rausstellen.
Der Bauernverband begrüßt zwar das Vorhaben, ist aber noch nicht sicher, welche Folgen es für die Landwirte haben wird. Gleichzeitig mit der Öffentlichkeit hat dagegen der Vorsitzende des Bürgervereins Bürger für Ottersleben, Ronny Krug, die Nachricht erhalten.
Naja, die Gerüchte gingen schon eine ganze Weile bei uns durchs Dorf, aber offiziell erfahren haben wir es wie alle anderen auch Mitte März durch die Pressemitteilung von Intel. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Intel nach Bekanntgabe der Investitionen sehr transparent auf uns zugekommen ist und sehr schnell Gespräche auch mit so relativ kleinen Organisationen wie unserem Bürgerverein gesucht hat.
Um darüber auch Gespräche führen zu können, braucht es allerdings auch einen Zugang zu Informationen, was alles zu dem Bau dazugehört und welche Folgen mit dem Bau einhergehen. Lena vom Bildungskollektiv Klassenfragen in Magdeburg kritisiert, dass nicht ausreichend Transparenz geschaffen wurde.
Da hat man ja jetzt schon auch mitbekommen, dass da mit einer großen Intransparenz an diese ganze Sache irgendwie herangegangen wurde. Es hatte irgendeinen Codenamen, als darüber gesprochen wurde in den letzten Jahren. Und irgendwie hat sich letztens, ich glaube Simone Boris war das oder so, in ihrer Wortwahl vertan, indem sie meinte, das Genehmigungsverfahren, es ist schon genehmigt oder so und es soll Wasser aus der Elbe genommen werden und Leute wussten das gar nicht. Also der erste Schritt wäre mehr Transparenz auch seitens der Politik, was geplant ist, was Konsequenzen sein können. Dann eigentlich immer in einem Nebensatz von, aber es ist total super, dass es hier passiert. Also auch immer in einer gewissen Relation dazu, dass es eigentlich total gut ist. Und ich finde, die gehen da so ein bisschen unter. Es ist die Frage, wie man die sichtbarer machen kann oder tatsächlich auch mal, also vielleicht sich darüber nochmal austauschen kann. Ich habe gehört, dass es in Ottersleben ein Gespräch mit den Bürgerinnen gab und irgendeiner Person von Intel und auch dort wurde es ziemlich abgefeiert. So. Also auch da waren kaum kritische Stimmen hörbar. Genau, ich würde mich natürlich fragen, also inwiefern die Bevölkerung hier, die Menschen, die hier wohnen oder auch im Umkreisen, inwiefern sehen die das wirklich nur positiv oder genau, wie wird das da tatsächlich bewertet? Ich kenne es von meinen Eltern, die sagen, oh Mensch, passt mal auf hier, die Bodenpreise und die Mieten werden jetzt so krass in die Höhe gehen in den nächsten Jahren. Also da gibt es schon kritische Stimmen, aber die kriegt man oder wir zumindest hier bisher eigentlich kaum mit.
Dass diese Sorgen in der Umgebung durchaus berechtigt sind, zeigt die Wohnungslage im Stadtteil Ottersleben. Direkt in der Nähe soll die Fabrik entstehen, doch freien Wohnraum gibt es laut Ronny Krug vom Bürgerverein nicht.
Naja, Ottersleben ist ein Stadtteil, der jetzt schon kaum freie Wohnungen ausweist. Also wenn jetzt so Hoffnungen von Seiten der Stadt oder von Intel bestehen, dass derzeit hier größere Personenmengen untergebracht werden können, dann wäre das unrealistisch. Aber ich denke, bei einer Investition dieser Größe sollte die Frage, wo wohnen die Arbeiter, die jetzt erstmal die Chipfabrik bauen, oder wo wohnen auch dann später die Angestellten, ein bisschen größer begriffen werden. Das strahlt aus ins Umland und in die komplette Stadt Magdeburg hinein. Also Ottersleben ist sehr gut erschlossen, was Wohnungen angeht, aber wir haben kaum Leerstand hier. Da wird man nicht mehr groß Wohnraum herstellen können. Da werden die nächsten Jahre noch einige Investitionen auf die Stadt oder auch auf Intel zukommen. Man muss überlegen, es werden ja allein 3.000 Arbeiter allein für den Bau dieser Fabriken tätig werden. Später sollen es ja Zehntausende neue Arbeitsplätze geben. Das heißt, die Infrastruktur muss dringend ausgebaut werden. Wir setzen uns als Bürgerverein für eine Verlängerung der Ortsumgehung ein. Und natürlich muss das Gebiet Eulenberg hinten auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr neu erschlossen werden.
Auch über den Ackerboden in der Magdeburger Börde, wo die Fabrik entstehen soll, macht sich Olaf Feuerborn vom Landesbauernverband Gedanken.
Ja, zum einen ist es sehr bitter für Landwirte, wenn sehr guter Ackerboden in der Magdeburger Börde für eine Industrieansiedlung aufgegeben werden muss. Das schmerzt Landwirte immer insgemein, weil wir eigentlich sagen, Industrieansiedlungen müssen nicht auf den besten Boden. Sie wird einen Wasserverbrauch haben zum Kühlen für ihre Produktionsprozesse. Und wichtig ist für uns Landwirte, dass wir haben ja jetzt durch die Dürre der letzten Jahre schon mitbekommen, wie wertvoll das Wasser ist, und wir wollen es nicht einfach in der Elbe verschwinden lassen und dann Richtung Nordsee, sondern wichtig ist, dass wir ein System entwickeln, dass wir das Wasser zurückhalten können und es dann auch in der Landwirtschaft für unsere Flächen zur Verfügung stellen, in den Zeiten, wo wir Wasser brauchen, dass wir hier das Wasser nicht verschwenden. Das spielt für einen Investor, der sucht sich seinen Standort danach aus, wo habe ich Energie, wie ist die Infrastruktur. Der hat sich diesen Standort vorher ganz genau angeguckt und gesagt, also wenn, dann kommt nur das da in Frage.
Christopher Grobis, der sich auch beim Bildungskollektiv Klassenfragen engagiert, hat noch weitere Problematiken im Blick.
Es zieht sich ja durch alle gesellschaftlichen Felder gerade durch. Ne? Also die Baulöwen und Löwinnen hier in Magdeburg haben sich auch schon mit Intel getroffen. Ne? Dann kaufen aus Berlin Immobilienkonzerne anderen die Grundstücke weg nach Intel jetzt, weil sie einfach einen enorm hohen Preis bieten. Es sollen neue Schulen gebaut werden. Es gibt aber einen Fachkräftemangel an Lehrerinnen, weil neue Schülerinnen kommen, neue Zuzüge. Ich würde sagen, kritische Stimmen sind da, dass die Linke zum Beispiel auch formuliert hat, ja, ne, dass es wichtig ist, dass Gewerkschaften auch an dem Prozess von neuen Arbeitsplätzen beteiligt werden. Ansonsten gab es noch verschiedene Klimaakteure, die halt die Bodenversiegelung kritisiert haben bei 500 Fußballfeldern, also dass das halt problematisch ist. Das war noch ein Aspekt. Was ansonsten noch spannend ist, ist halt die Verteilungsfrage mit den Kommunen und auch die Demokratisierungsfrage. Also Kommunen, zum Beispiel Innerbürde, Gemeinde Sülzetal, Gemeinde Wandsleben, die dort direkt an die Bürde angesiedelt sind. Und da geht es zum Beispiel auch um die Gewerbesteuer. Also welchen Anteil bekommt die Kommune vor Ort und welchen Anteil bekommt Magdeburg? Oder auch, wo können sich Subunternehmen niederlassen und was haben dann die Kommunen davon? Und entscheidet nur Sachsen-Anhalt und die Landeshauptstadt, wie das eigentlich passiert? Oder was können eigentlich die betroffenen Kommunen mitentscheiden, auch wie alle diese Sachen ablaufen?
Es gibt also noch viele offene Fragen, die diskutiert gehören. Doch nicht alle wollen diese Debatte groß aufmachen, wie durch Olaf Feuerborn vom Landesbauernverband klar wird.
Von daher werden wir als Landwirtschaft versuchen, hier so wenig wie möglich anzuecken und die nach Möglichkeit versuchen, den Prozess zu begleiten.
In der Debatte stehen bisher die positiven wirtschaftlichen Effekte im Vordergrund. Doch Lena vom Bildungskollektiv Klassenfragen betont, dass es wichtig ist, auch soziale Folgen zu diskutieren.
Die Frage, die sich da für mich zuerst stellt, ist natürlich die Verteilungsfrage. Also wer besitzt die Investitionsmöglichkeiten oder die Produktionsmittel, das Geld, um die Industrie zu schaffen, und wo geht das Erwirtschaftete hin? Also das ist eine Verteilungsfrage, wo ich sagen würde, wenn da also weniger in die Gewinne, mehr ins Soziale, in die Löhne, in die soziale Infrastruktur fließt oder so, würde man ein Stück weit eben der sozialen Komponente nahe kommen. Aber fraglich bleibt natürlich, ob es im Kapitalismus überhaupt möglich ist, nachhaltige Industrien oder was auch immer zu etablieren. Also das würde ich bezweifeln. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, die dahinter steckt, was entstehen für neue Abhängigkeiten. Jetzt war man von China viel abhängig sozusagen und hat dort gemerkt, wenn die Lieferkette, also wenn es Wenn dort der Hafen dicht ist, dann hat das extreme Auswirkungen hier. Ist halt die Frage, inwiefern sich das von hier unterscheidet. Vielleicht läuft es flüssiger oder die Wahrscheinlichkeit, dass es läuft, ist gegebener, wahrscheinlicher, wie auch immer. Aber die Abhängigkeit ist ja dann trotzdem jetzt eine andere. Also der Osten ist ja dennoch jetzt wieder mal sozusagen abhängiger vom Westen. Und die ökologischen Fragen sozusagen stellen sich ja hier genauso.
Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Thema für die künftigen Arbeiter. Dass diese Fragen auch in der Belegschaft großer Unternehmen wie Intel aufkommen, beschreibt Christopher.
Man merkt ja schon, dass jetzt auch vermehrt immer gerade bei diesen Hightech-Riesen auch vermehrt gewerkschaftliche Organisierung und auch eine Form von sozialer Nachhaltigkeit, könnte man sagen, wenn wir bei dem Wording bleiben, was gerade aufgeworfen wurde, dass sich das auch erkämpft wird. Also dass da versucht wird, Kräfteverhältnisse zu verändern, weil die Arbeitsbedingungen dort einfach auch an ihre Grenzen stoßen. Und da kann man auch konkret nach Intel gucken. Also jetzt im Mai haben sich da in Oregon ja auch 350 Ingenieure organisiert in den USA, um für verbesserte Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Die größte gewerkschaftliche Anstrengung, die Intel sich bisher generell stellen musste.
Doch desto größer das Unternehmen ist, desto weniger muss es sich dem Druck der Menschen beugen, die auch nachhaltig und soziale Ziele fordern. Denn es ist von der einzelnen Belegschaft vor Ort und ihrer Gewerkschaft nicht so sehr abhängig. Für Christopher ist deswegen klar, dass solche Regulierungsprozesse auch von der Gesellschaft gestaltet werden sollen.
Das ist natürlich auch eine Frage des politischen Willens. Vielleicht nicht immer, aber jetzt bei Intel fließen ja auch einfach en masse Bundes- und auch europäische Gelder. Und das sind natürlich Mittel, die auch mit politischen Forderungen verbunden werden können. Also wo man ganz klar auch sagen kann, die Subventionen gibt es halt nur unter den und den Bedingungen. Also da hat die Politik eigentlich auch Möglichkeiten und Handlungsspielräume, auf solche Großunternehmen halt einzuwirken, auf einer Makroebene. Und dass das Management nach Ottersleben geht und dort mit den Anwohnerinnen spricht. Also das ist jetzt auch keine Entscheidungsmacht. Das ist irgendwie eine kleine Geste, würde ich sagen, vom Unternehmen. Aber selbst wenn da wer sagt, du verpisst euch hier, dann würde es Intel ja auch nicht machen. Also da zu schauen eigentlich, wie kann man Mitbestimmung nicht nur auf Betriebsebene, sondern auch generell hier in der Region irgendwie breiter verteilen und auch die zu Wort kommen lassen, die am wenigsten sonst mitzubestimmen haben bei solchen politischen Prozessen. Und das wäre auch so eine Idee eigentlich mit so einer Art Intel-Rat. Also wenn es die Gesellschaft betrifft, wie kann die Gesellschaft denn auch da mitentscheiden, außerhalb jetzt neue Stadtoberhaupt gewählt zu haben oder bei der Landtagswahl.
Auch Lena macht sich für einen Intel-Rat stark, der diesen Prozess begleiten soll.
Ein Intel-Rat, der in irgendeiner Form nicht nur partizipiert und meine Stimme abgeben kann, sondern tatsächlich Einfluss gewinnen kann auf, was passiert eigentlich mit den Steuereinnahmen, die jetzt hier generiert werden, was passiert mit den Gewinnen des Unternehmens, ist unwahrscheinlich, dass man darauf Einfluss nehmen kann, aber vielleicht so in Richtung Stadtrat oder so da wirkmächtig werden kann, das wäre natürlich ein super Hebel.
Für Christoph ist auch klar, dass wenn es keine Möglichkeit geben sollte, diesen Prozess mitzugestalten, dass der Bau der Fabrik auch negative Folgen haben wird.
Wenn es keine starke Gegenmacht gibt hier in Sachsen-Anhalt oder in Magdeburg, dann werden die Mieten höchstwahrscheinlich auch steigen. Gentrifizierungsprozesse werden einsetzen, also da wird jetzt eher das Terrain für eine Zuspitzung von Kämpfen halt stattfinden. Da wird sich zeigen, finde ich zumindest, was dann hier auch mit der Region passiert und wie dieser Transformationsprozess sich im Endeffekt gestaltet.